Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin und es freut mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu der nächsten Folge. Es freut mich auch, weil wir sind zu zweit am Start, digital verbunden. Mit mir ist mal wieder der Linus. Ciao Linus, hoi.
Sali Valle, freut mich sehr und ciao an alle, die zuhören.
Die Freude ist ganz meinerseits, das Fußballwochenende hat uns unter anderem einen weiteren Meister in den grossen Ligen gebracht. Da muss natürlich ich gerade speziell ein bisschen frohlocken. Kommen wir vielleicht dann aber nachher noch schnell dazu, Linus. Unter der Woche war Champions League und die Finalisten sind klar, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, haben wir mit PSG und Arsenal jetzt fix die zwei Finalisten feststehend. Was denkst du, ist das ein würdiges Finale? Ist es verdient? Was sind deine Eindrücke nach diesen beiden Spielen?
Ja gut, ich glaube, mir geht es so ein bisschen wie wahrscheinlich vielen. Ich hätte, glaube gern PSG gegen Bayern als Finalaffiche gesehen. Man kann sich vielleicht damit trösten, dass man dafür jetzt die Teams zweimal gegeneinander gesehen hat, weil das sind sicher die den aufregenderen Fußball spielen als Arsenal oder auch Atletico. Aber im Endeffekt, Arsenal spielt eine Top-Saison, auch wenn es vielleicht spielerisch nicht ganz das ist, was man gerne möchte. Aber von der Leistung her am Schluss verdient in dem Finale. Und ich glaube, Bayern und PSG sind zwei riesen Matches gesehen. Hinspiel komplett absurd und auch das Rückspiel war nochmal packend gesehen. Also beste Werbung wieder mal, wo du die Champions League Halbfinale gemacht haben.
Ja, das ist noch schön gesagt. Das ist effektiv so. Es ist wirklich die beste Werbung, auch finde ich, für einen modernen Fußball. So, jetzt Bayern vielleicht noch ein bisschen weniger als PSG, aber gerade bei PSG ist es wirklich mega spürbar gewesen. Die sind mit einem ganz anderen Matchplan in das Rückspiel gegangen wie noch im Hinspiel. Auch noch überraschend, oder? Bis jetzt haben wir sicher gewusst, dass PSG offensiv einer der besten Spiele spielt, der momentan im Weltfußball rum ist. Ich finde jetzt aber auch defensiv, sie verhältnismäßig so stark zu sehen oder einfach auch sicher einen mega guten Matchplan zu haben. Das ist dann schon auch nochmal ein bisschen überraschend gewesen, oder wie hast du es du wahrgenommen?
Gut, also dass der Enrique Top-Trainer ist, das ist ja bekannt und dass der sowohl offensiv wie auch defensiv weiß, wie er das Team muss einstellen muss. Und ich habe da eher eigentlich von Anfang an gedacht, dass Bayern da ein bisschen unsicher ist defensiv und halt noch höher steht. Also von dem her ist es für mich nicht ganz überraschend gesehen. Aber so ein Spieler zum nennen, wo ich, muss ich sagen, vor dem Halbfinale nicht wirklich auf dem Schirm hatte, ist der Pacho. Mhm. Und ich habe den brutal stark gefunden. Der ist ja, ich glaube, von einer Weile schon von Frankfurt zu PSG gewechselt. Und der ist mir komplett unter dem Radar geflogen bisher und jetzt sicherlich nicht mehr.
Ja, fair. Ja, also ich glaube, in der Defensive gibt es einige spannende Geschichten. Wenn man jetzt einfach mal zuerst auf PSG schaut, wo ich erwähnenswert finde, eben Pacho ist angesprochen, mittlerweile Talent ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, ist jetzt 24, aber hat einen Top-Match gemacht. Ich glaube, dort auch mit Blick auf das gesamte Team von PSG ist auch sehr spannend. Die Mannschaft ist sehr ausgewogen. Mein Pacho ist das junge, nicht mehr Talent, aber immer noch der junge Innenverteidiger neben einem extrem erfahrenen Marquinhos, der auch zu den besten Innenverteidigern der Welt gehört. Das ist ein fantastisches Match, finde ich, die zwei zusammen. finde, haben auch den Harry Kane richtig gut aus dem Spiel genommen, auch wenn er schlussendlich wieder ein Goal schießt. Aber gerade was das spielerische Element angeht, da ist der Harry Kane im Rückspiel ein Non-Factor gewesen. Das habe ich cool gefunden. In der Verteidigung, die ich auch noch erwähnenswert finde, ist Warren Zaire-Emery, der für den Hakimi in die Außenverteidigerposition gerutscht ist, wo ich auch gefunden habe, hure beeindruckend, wie er die Lücke können füllen ohne Qualitätsverlust. Ist ja ein gelernter zentraler Mittelfeldspieler, Sechser, wo aber auch sowohl physisch, im Tempo, im Zweikampf, als auch spielerisch logischerweise mit dieser Voraussetzung auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja, finde, das führt mich so ein bisschen zu dem, oder? Also Bayern hat auch eine tolle Saison gespielt und wie du sagst, also ich glaube, das ist ein vorzogenes Finale gewesen. Aber wenn man jetzt gerade PSG und Bayern gerade nominell auf den wichtigsten Positionen vergleicht, Stürmer ist vielleicht nicht ganz 1-1 vergleichbar, aber sonst hat PSG vielleicht auch gerade, was die Breite angeht, gerade mit dem Trainer, den du auch angesprochen hast, schon nochmal ein bisschen die Nase vorne?
Ja, in der Breite sicherlich. Ich meine, du hast den sehr Emery angesprochen. Ich meine, unglaublich. Also extrem polyvalent. Ich glaube, da könntest du wahrscheinlich auf jeder Position, vielleicht gerade im Mittelsturm oder Innenverteidiger, aber sonst, glaube ich, überall bringen. Aber auch der linke Außenverteidiger, der Mendes, hat Olise mega aus dem Spiel genommen. Also, es war einer der schwächsten Matches, die ich vom Olise gesehen habe, das Jahr. Das ist sicher auch noch erwähnenswert. Und dann eben, du hast gesagt, von der Bank her ist natürlich schon auch noch mal ein Barcola, wo da reinkommt, ist zum Beispiel brutal stark. Und bei Bayern würde ich sagen, Jackson ist reingekommen, gefühlt jeder Ball irgendwie ein bisschen verstolpert. Der Lennart Karl ist, glaube ich, noch verletzt gewesen. Und darum erst spät ins Spiel gekommen und hat vielleicht auch nicht ganz die Akzente können setzen, die er sonst könnte. Und ansonsten ist offensiv einfach nicht mehr da gewesen, wo Bayern noch reinwerfen konnte. Und ich habe das Gefühl, das hat man ein bisschen gemerkt. Auch Musiala vielleicht nicht ganz absolute Topform. Und vielleicht ist das der Unterschied gewesen am Schluss. Wobei ich halt auch sage, auch wenn leistungsmässig eben PSG für mich ein Tick besser war, ich finde es schon bitter einfach am Schluss die ganze Diskussion um Handsentscheidungen, am Schluss ist ein Goal Unterschied oder zwischen diesen Teams. Und dann gehe ich einfach schon nochmal zurück zu dem Penalty im Hinspiel, wo ich einfach immer noch finde, dass das ist extrem schade, dass das dann halt wie auch ein Teil von dieser Geschichte ist. Aber man muss es auch nicht zu gross machen. Es sind 120 Minuten gesehen, wo man am Schluss hatte, zum Goal schießen.
Hey, ich denke es auch nicht, vor allem, wenn ich auch glaube, dass über die beiden Matches jetzt trotzdem die Mannschaft gewonnen hat, die eine Ticke stärker war. Ich glaube, es wäre anders, wenn es wirklich auf Augenhöhe, kompletter Augenhöhe gewesen wäre. Und dass die Nuance gesehen war, wo entschieden hat. Aber gerade jetzt auch im Rückspiel darf man schon auch nicht vergessen, gell? Also, der Neuer hat sicher zwei, wenn nicht drei Schüsse, wo nicht jeder Goalie hat, wo das Spiel dann eigentlich schon gegessen war und das Goal vorbei und das kommt viel zu spät. Also, klar, die paar Entscheidungen, die sind unglücklich gesehen aus Sicht von der Bayern und die hätten definitiv können anders aussehen können. Aber ich glaube, sportlich ist es nicht gestohlen, dass das PSG weitergekommen ist. Und dementsprechend, auch vielleicht noch ein letzter Punkt, was ich auch jetzt gerade noch auf der Trainerposition, wo sie auch ein Duell gegeben hat von zwei sehr gehypten Trainern. Also einer ist gehypt, der andere ist schon auf der Spitze angekommen. Beides zu Recht. Luis Enrique und Vincent Kompany. Hast du das ein bisschen mitbekommen, die Strategie, die PSG gefahren ist, gegen speziell den Michael Olise?
Du meinst mit dem Abstoß dort ins Auto raus?
Ja. Großartig.
Also schon interessant. Ich weiß ja nicht, wie viel von dem schon wieder das data-driven Spiel ist. Vielleicht willst du schnell die Info geben, von was wir reden.
Also es geht darum, dass der Safonov, der Goalie von PSG, eigentlich konsequent jeden Abschlag nach links eher zu weit oder ins Out geschlagen hat, sodass Bayern dann quasi aus einer Position, sagen wir, Höhe plus minus Mittellinie, hat müssen den Einwurf machen. Und das hat zur Folge gehabt, dass der Michael Olise eigentlich in dem Sinn, in diesen Situationen nie mit Tempo hätte können auf die Verteidigungskette anlaufen. Und ja, also ich finde schon, das hast du gemerkt im Spiel. Und das, ich finde, es gibt noch eine zweite Ebene, aber jetzt rein, was Element Olise angegangen ist, ist das schon sehr gut aufgegangen. Jetzt im Vergleich noch zum Hinspiel. Weil sie haben es dann irgendwann einfach überladen probieren. Auf der anderen Seite mit dem Diaz, aber das hat auch nicht ganz geklappt. Und Bayern ist wirklich verhältnismäßig zu sehr wenigen Chancen gekommen, gerade speziell noch daheim.
Ja, voll. Also man hat dem Olise dort wirklich auch den Raum vor allem wegnehmen. Also dass er dort einfach gar nicht die Möglichkeit hat, um mit seinem Antritt, mit seinem Tempo irgendetwas rauszuholen. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich glaube, gerade wenn du das vergleichst, oder im Hinspiel schießt Bayern wie viel Goal? 3, oder?
Vier.
Und ja, PSG hat da dann schon gewisse Anpassungen gemacht und umgekehrt, Bayern rennt in der zweiten Minute eigentlich in genau das gleiche Goal rein, wo sie in der Woche vorher schon kassiert haben, mehrfach, oder? Ja. Also dort ist schon der Unterschied.
Ja, das Goal, das mag ich auch extrem mögen. Du sagst es, es war ein Goal, das das Muster PSG hat, oder? Ich meine, mit den Flügeln, die sie haben, das sind jetzt am letzten Mittwoch der Kvaratskhelia und der Désiré Doué gewesen. Bradley Bakula ist auch sehr nah an der Startelf dran. Da haben sie so unfassbar große Tempovorteile in der Regel. Und ich meine, auch die Bewegung von Dembélé in der Mitte ist überragend, gell? Also er entscheidet sich zuerst für den einen Laufweg und sieht dann eigentlich, wie der Raum verteilt ist und geht dann genau dort an, wo freier Raum ist und der Kvaratskhelia bedient die Pfanne fertig. Und so steht es nach 3 Minuten 1-0 und das ist wie echt das Fundament gewesen. Ich habe es schon gedacht nach dem Hinspiel. Wenn PSG das erste Goal schiessen kann und Bayern in Rückstand liegt, dann wird es sehr schwierig, weil PSG würde ich trotzdem sagen, trotzdem, dass Bayern ja auch den Ruf von einer unfassbar guten Kontermannschaft hat. Ich würde schon sagen, PSG ist Nummer 1. Und dann musst du die ganze Matchplan anpassen, weil du ja nicht den Zweiten fangen darfst, weil dann ist der Match durch. Und das hat einen riesen Einfluss gehabt aufs Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, sehr gut zusammengefasst. Weiß nicht, hast du noch etwas anhängen an das Spiel,
nein,
an die Affische?
Ist gut.
Tipptopp. Ja, Arsenal Atletico ist, glaube ich, schnell verzählt, oder? Im Hinspiel 2 Penalty und ja, im Rückspiel lenkt den Arsenal ein Goal und jetzt stehen sie auch in dem Champions League Final. Das erste Mal, glaube ich, seit, was ist das?
2-6. Ja.
Ja. Magst du dich natürlich noch daran erinnern?
Ja, natürlich mag ich mich noch daran erinnern. Sehr gut sogar. Das war die Barcelona-Mannschaft, die Arsenal dann geschlagen hat in diesem Champions League-Final. Die Barcelona-Mannschaft, mit der ich mich verliebt habe in diesem Verein sozusagen. Aber zum Zurückkommen auf Arsenal. Du hast gesagt, Atletico schlicht und einfach in der Offensive zu wenig Qualität gehabt, um Arsenal durch zu fordern. Und ich glaube, das bringt mich auch so ein bisschen zu dem Setup, das wir jetzt haben. Also Arsenal hat mit eine der besten Abwehr auf der Welt und das muss man schon auch respektieren, oder? Ich glaube, es hat so die Phase gegeben, wo wir nicht so recht gewusst haben, kommt jetzt flattern, wird es jetzt schwierig und die wichtigen Matches könnten schlussendlich doch verloren, aber sie haben, sie scheinen zumindest der Rang bei Koza und stehen jetzt in dem Champions League-Final und eben mit, wenn man jetzt auf die ganze Saison schaut, auch überhaupt nicht unverdient. Also haben auch Bayern ja geschlagen in der Liga-Phase, auch dort sehr verdient. Und von dem her würde ich sagen, treffe jetzt eigentlich sicher den besten Angriff auf wahrscheinlich die beste Verteidigung. Und das wird sehr spannend zu sehen, wie die beiden Teams in das Spiel werden gehen. Ich glaube, das Setting ist letztes Jahr schon sehr ähnlich gewesen, damals mit Inter Mailand als Kontrahent von PSG. Jetzt dieses Jahr ist Arsenal und ich freue mich riesig auf den Match.
Ja, und Arsenal hat ja die Champions Liga-Gruppenphase oder Liga-Phase gewonnen gehabt, das erste abgeschlossen gehabt. Und PSG seinerseits hat müssen in Playoff spielen noch,
ja.
Wo man sich gegen Monaco, ja, wo man sich gegen Monaco nur knapp durchgesetzt hat. Also das ist schon auch noch interessant. Also du sagst, das PSG schon letztes Jahr und dann haben die einfach in der entscheidenden Phase, so im Frühjahr, wie jetzt, einfach nochmal einen extra Gang gefunden. Ich glaube, die Liga haben sie jetzt auch so gut wie daheim.
Da kann ich noch etwas dazu sagen. Das entscheidet sich jetzt am Mittwoch. Aber ja, fahr vor.
Am Mittwoch, okay. Stimmt, das ist, glaube ich, noch direkt duell. Und ja, umgekehrt, Arsenal hat gesagt, die haben jetzt auch, glaube ich, gerade nochmal rechtzeitig den Rang gefunden in der Liga. Und haben jetzt auch noch die Chance auf zwei Titel.
Ja, mega spannend. Jetzt auch gerade die Premier League ist ja sicher eine Liga, wo du, wenn wir wissen, sehr intensiv verfolgst und dementsprechend ja auch das Ganze sicher mitbekommen hast. Also das Spiel gegen Manchester City vor ein paar Wochen, wo das Ganze nochmal richtig heiß gemacht hat. City dann, ich glaube vor einer Woche ist es gewesen, gegen Everton, da 3-3 gespielt und jetzt Arsenal auch mit dem Sieg gestern, wo durchaus ein bisschen umstritten war, in der absoluten Pole-Position für die Premier League und im Champions-League-Finale. Also es könnte eine fantastische Saison werden für sie.
Ja, absolut. Also eben vor ein paar Wochen hat es noch so ausgesehen, als gäbe es einen Classic Arsenal von den letzten paar Jahren. Man würde überall auf der Zielgerade wieder stolpern. Jetzt hat sich das Blatt nochmal gewendet. Ich glaube, zum vielleicht Champions League noch schnell abschließen, ich habe das Gefühl, Arsenal lässt sich nicht ganz so einfach überdölpeln wie Inter. Ich glaube, das wird ein eher enges Spiel. Und ich glaube, bei einem Match da entscheidet eine absolute Nuance. Also ich glaube, da kann man sich sicher freuen, so oder so. Und ja, eben in der Liga hat man ein Spiel mehr als City. Aber jetzt, ja, 5 Punkte Vorsprung. Das heisst, City kann sich gar nicht mehr erlauben. Und ja, Arsenal, ich glaube, auch so vom Momentum her, wie du sagst, der Sieg gegen West Ham jetzt auch nochmal in Extremis. West Ham hat in der Nachspielzeit noch den vermeintlichen Ausgleich gemacht, der dann aberkannt worden ist, wegen einem Foul, wo durchaus strittig war. Und ja, also ich glaube, das muss Arsenal jetzt einfach genug Boost geben, um den Titel heimholen, glaube ich.
Ja, definitiv. Und nichtsdestotrotz müssen die Spiele noch gespielt werden. Ich bin extrem gespannt. Ich glaube aber auch, dass eben aufgrund von dem Patzer, wo City hatte, gegen Everton, ist, glaube ich, wirklich der reine zu viel gewesen. Und darum sehe ich Arsenal auch jetzt gerade mit dem Momentum schon in der Pole Position. Übrigens noch crazy Fact zum Arsenal dann auch abschließen. Arsenal hat in der gesamten Gruppenphase oder Ligaphase von der Champions League nur 6 Gegengol erhalten. Also das ist nicht von jenen, dass Arsenal wirklich defensiv extrem gut steht.
6?
Yes.
Ich habe gemeint sogar 4 im Fall.
4?
Ich glaube, es sind sogar nur 4 gewesen.
Ohne Witz, jetzt habe ich... Kann gut sein, jetzt müssen wir es nochmal super nachschauen. Vielleicht habe ich mir da die falsche Zahl aufgeschrieben. Auf jeden Fall mega wenig, also deutlich.
Wird es ja schon nochmal toppen. Also, ja, nein, zum absolut. Was du sagst, noch mehr unterstreichen.
Ah, du hast recht, 4 Gegengol. Es sind 6 total, glaube ich, bis jetzt ins Finale. Kann das sein? Echt?
Wow, ja. Kann gut sein. Auch komplett crazy dann aber, ja.
Ja, von dem freuen wir uns auf das Champions League Finale. Übrigens, eben PSG hast du noch angeschnitten gehabt. Die sind am Mittwoch. Stehen die auf dem Platz gegen Lens. Und Lens hat momentan 6 Punkte Abstand. Also, das Ding ist grundsätzlich so gut wie durch. Wenn jetzt PSG noch sollte verlieren gegen Lens und dann am Wochenende gerade nochmal, dann wäre es theoretisch noch möglich, weil am Wochenende ist die letzte Runde, dass da Lens noch irgendwie kann reinfunken kann. Aber grundsätzlich steuert auch PSG auf einen Meistertitel zu. Genau das Gleiche, wie Barcelona gestern gemacht hat im Classico. Aber außer du hättest jetzt da irgendetwas zu ergänzen, muss ich aus meiner Seite aus sagen, ist jetzt ein von der schwächeren Klassikos gesehen aufgrund vom Setting, dass der wenn man einmal bei Barca nicht gespielt hat, bei Real eh alles drunter und drüber geht. Und ja, der Abstand ist so groß gewesen, dass es dann halt einfach ein paar Tage oder ein paar Wochen später früher oder später klar geworden wäre, finde ich.
Ja, voll. Also ich meine, gerade bei Real, ich glaube, da könnte man eine ganze Folge füllen mit was dort gerade so abgeht, intern, möglichst Mourinho-Comeback, um quasi den Laden wieder einigermaßen in den Griff bekommen, Schlägereien im Training und was weiß ich. Also das ist schon, also ist recht, recht absurd, was man da so mitkriegt aus dem Lager. Und ja, wie du sagst, also im Endeffekt eine Folge von der Zeit gewesen. Hast du Rashford noch sehr gönnt, hat er den Freistoß noch reingenagelt. Ja, sehr geil gewesen. Und ja, also völlig verdient. Auch Hansi Flick, ja, mag man es glaube ich extrem gönnen. Der hat ja noch, glaube am Tag vom Spiel noch erfahren, dass sein Vater verstorben ist. Ist trotzdem an der Seitenlinie gestanden. Und ja, also ich glaube, wieder einige Geschichten, wo da geschrieben worden sind gestern.
Absolut, so ist es. Und das führt uns eigentlich zu unserer Hauptstory in unserem Podcast, nämlich zum Schweizer Fußball, wo selbstverständlich auch wieder gespielt worden ist. Dort haben wir ja letzte Woche endlich der FC Thun können als Meister vermelden. Jetzt wiederum widmen wir uns selbstverständlich auch noch ein bisschen im Abstiegskampf und den europäischen Platz, wo eventuell eine Vorentscheidung gefallen ist. Wir wissen es noch nicht, aber wir sprechen sicher darüber. Wenn jetzt aber zuerst für die Vorschläge, Linus, beim FCZ und GC anfangen?
Ja, sehr gern, ja. Dann fangen wir in den Niedrigen von der Tabelle an, im Zürcher Derby, wo viele Zuschauer in Letzi gekommen sind. Wenn ich es richtig gesehen habe, 18'000. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool.
Und ja, wie dort
ja. Und das war ein Intensivspiel, wo GC mit dem verschossenen Penalty vom Asp Jensen ja, die Möglichkeit auf einen Punkt liegen lassen hat. Und ja, sich auch mit einer weiteren roten Karte so ein bisschen um die Mühe von der ersten Halbzeit gebracht haben.
Boah, shit, ey. Also die ist jetzt wirklich auch wieder Next Level gesehen. Ich wollte es gerade sagen, die ist jetzt mal wieder Next Level gesehen, aber GC schafft ja das regelmässig, ungeschickte rote Karten zu bekommen. Ja, voll. Also vielleicht kurz, um den Match schnell zusammenfassen. Der GC geht, finde ich, ein bisschen entgegen dem Spielverlauf mit 1-0 in Führung. Der Felix Zimba ist es gewesen, der GC in Führung gebracht hat. Er hat dann aber auch die rote Karte bekommen. Und das hat das Spiel natürlich dann wieder ein bisschen gekippt. Der FCZ kann noch, Felix Emanuel Zimba heisst er, genau. Der FCZ kann die Partie drehen und dann ist es so, wie du sagst, dass der Jonathan Asp Jensen den Penalty verschießt und am Schluss ein Punkt fehlt, wo, also es sind nur noch zwei Spiele, aber der könnte jetzt noch richtig, richtig teuer werden.
Ja, absolut. Also ich meine, im nächsten Spiel geht es wieder ins Direktduell gegen den FC Winterthur. Und wenn Winti da gewinnt, dann ist noch der eine Punkt Abstand. Also ich glaube, da lodern doch noch mal ein paar Hoffnungen auf bei Winterthur.
Kann man so sagen, ja. Eben gerade auch mit dem Sieg, den sie erzielt gegen Lausanne Sport mit 2-1. Das hat natürlich nicht geholfen, GC. Vielleicht nur noch mal schnell, um das dann von mir aus auch gerade abschließen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, was das Problem ist bei GC in so einem Moment. Also grundsätzlich bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Mannschaft immer wieder Match gehabt hat in dieser Saison, wo sie Ansätze zeigen. Vielleicht ist es halt auch wirklich eine Qualitätsfrage. Und nicht vielleicht, aber wahrscheinlich ist es halt schon auch eine Qualitätsfrage. Aber es ist schon Wahnsinn, wenn man sich überlegt, auch der FCZ hat, also gefühlt, sicher zwei, wenn nicht sogar drei Partien von vier haben sie gewonnen gegen GC. Und da muss ich einfach sagen, der FCZ ist, finde ich, jetzt nicht großartig stärker. Du machst mir nicht einen stärkeren, großartigen Eindruck als GC. Und trotzdem haben sie jedes Mal, ziehen sie das Ding. Das ist für mich irgendwie schon auch verrückt.
Ja, also spricht auf jeden Fall nicht für die Qualität von GC. Das ist klar. Ich glaube aber, der FCZ hat schon natürlich einige Spieler, wo die Qualitäten haben. Und ja, die sind jetzt sicher nochmal extrem motiviert in dem Derby gegen GC, um da noch etwas mitzunehmen. Aber ja, ich meine, im Endeffekt, wie du sagst, also GC, irgendwo müssten sie ihre Punkte holen. Und ich glaube, der FCZ, ja, also als 10-Platzierter ist offensichtlich eins von den Teams, wo das vielleicht eher mal drinnen liegen wird. Aber ja, wieder mal nicht geschafft aus GC-Sicht. Und ja, jetzt wird es mal richtig heiß. Der Zeitler ist auch nicht gerade optimal gestartet. Also ja, das wird sich jetzt auch noch zeigen, wie das in den letzten zwei Partien noch weitergeht. Und dann in einer ja, eventuellen Barrage, wenn man sich noch dort rein kann zittern. Ja, weiß nicht, ist jetzt auch nicht gerade der Auftakt, den man sich wünschen würde, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und ich meine, jetzt ist es nochmal eine englische Woche. Wir haben jetzt das Spiel bereits morgen, GC gegen Winterthur. Das wieder richtige, da hat es nochmal richtig Feuer drin. Da bin ich dann schon auch gespannt, wie das ausgeht und vor allem, ob GC da nochmal die Kraft kann aufbringen, sich ja, gegen eine Niederlage zu wehren. Ich meine, wenn ich es richtig gerechnet habe, dann müsste ja unentschieden länger, um sicher den Barrageplatz zu fixen. Nichtsdestotrotz, was ist, wenn die mal irgendwann die Goal schießen, wie reagiert die Mannschaft dann? Also für mich geht es ja schon definitiv wie die am meisten verunsicherte Mannschaft in der Liga oder jetzt auch die verunsichertere Mannschaft als Winterthur.
Hey, fix. Und ich meine, also Winterthur hat ja nichts zu verlieren. Ich glaube, das ist die grosse. Also der grosse Vorteil, wo Winterthur hat, die können eigentlich unbeschwert aufspielen, die sind ja vom Gefühl her schon abgestiegen gewesen und jetzt haben sie die Chance, nochmal richtig Druck machen auf GC, wenn sie die schlagen. Und ich glaube auch in dem Abschluss beim 1-0, wenn wir gerade vielleicht aufs Spiel von Winterthur gegen Lausanne weiter schieben, also yes. Da sehe ich brutal viel Entschlossenheit. Also das ist ein Team, wo immer noch lebt. Und ich glaube, es wird brutal heiß für GC am Dienstag oben.
Hey, ich glaube auch. Also ich rechne nicht damit, dass GC dort mit einem Vollerfolg daraus rausgeht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein X gibt. Es ist halt schon so, gell, Vinti hat, das muss man schon ehrlich sagen, bei Vinti ist schon auch eine Qualitätsfrage. Ich meine, Lausanne schüttelt das dann irgendwie ein bisschen ab. Und wenn man jetzt sich auch den Match vom Wochenende anschaut, dann fehlt schon auch nicht so viel, dass Lausanne noch eins macht. Cabino hat ein paar gute und die Chancenauswertung von Winterthur ist einmal mehr nicht optimal. Aber also jetzt rein vom Mann sehe ich auch Winterthur mit der besseren Karte und dann am Wochenende kommt Luzern, wohingegen GC auf Lausanne geht. Wird auch noch lustig, wenn der Zeidler in Lausanne noch wird absteigen wird. Stell dir das mal vor. Eine wilde Story.
Aber, also die werden dann auch wieder motiviert sein, vielleicht.
Ja, du fändest es auch gut, wenn Lausanne mal wieder Bock hätte, ja, mal ein anständiges Spiel auf die Kette zu bekommen. Ich meine, ich weiss jetzt nicht, aber rein von der Mannschaft, aber über das haben du und ich schon mal vor ein, zwei Wochen geredet. Lausanne hat schon auch eine Karte, wo tolle Spieler drin hat und eigentlich in der Lage müsste sein, besagt die Mannschaft zu schlagen, aber ja, also merkt halt auch eben, es ist das gleiche ein bisschen bei Luzern und Servet, der Match, was halt einfach wie um nichts mehr geht und irgendwie ja, ist der Drive auch dann aus.
Ja, voll. Aber nur zum einen Punkt noch aufgreifen, wo du gesagt hast, wegen der Qualität, ich glaube, das ist klar bei Vinti, ich glaube auch, dass das über die Tour von der Saison auch entscheidend ist und entscheidend ist, aber ich glaube jetzt in den letzten zwei Spielen und gerade in dem Direktkampf gegen GC, ich glaube, da ist Qualität fast sekundär und es geht einfach, es geht um den Kopf, es geht um den Willen und dort sehe ich im Moment einfach bei Vinti viel mehr, eben, als ich es vorhin gesagt habe, beim 1-0 von Nishan Burkhardt, brutal entschlossen, der Abschluss, der Andrin Hunziko macht sein Goal, also auch nochmal, weißt, viel Selbstvertrauen für die Offensive da, also so das Momentum bei Winterthur, aber ja, es sind immer noch 4 Punkte Rückstand, muss man auch sehen, und ja, den Rest erfahren wir dann morgen so am Dienstag.
Was man, finde ich, darf auf jeden Fall sagen, ist cool, dass Vinti den Sieg jetzt am Wochenende nochmal geholt hat, weil sonst wäre es ja schon definitiv gewesen. Zwar unentschieden, aber hätten sie noch Restchancen gehabt, oder? Wenn sie zweimal gewinnen und GC sowohl morgen als auch am Wochenende verliert, dann wäre es, glaube ich, auch noch möglich gewesen. Ja. Aber ja, nein, einfach, dass wir noch ein bisschen Spannung in diesem Abstiegskampf haben. Ich freue mich auf das Spiel. Ich werde auf jeden Fall einschalten. Und ja, dann würde ich sagen, Luzern-Servet, torreiches Spiel, 3-3. Da weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich jetzt habe nicht eine mega starke Meinung zu diesem Spiel.
Ja, ich glaube, da hat jetzt niemand mehr die ganz grossen Stakes drin gehabt in diesem Match. Aber immerhin die, die ins Stadion sind, haben noch viele Goal serviert bekommen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nice. Also ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die realisiert haben. Also wenn ich da denke an Oskar Kapwit, wo die Rückrunde sicher einer der auffallendsten Akteure war bei Luzern, dann bei Servet mit dem Stefanovic und dem Lopez, auch zwei von den Spielern, die die letzten Wochen wirklich performt haben. Also ja, in dem Sinne ein cooles Spiel, 6 Goal, aber es interessiert halt eigentlich nicht wirklich jemand mehr.
Ja, ich glaube auch, oder, dass es beim FCL primär jetzt vor allem um die Nachfolge von Mario Frick geht, dass sich irgendwie aber zieht, der Federico Valente, der länger jetzt so ein bisschen der Kronkandidat war, der ist wahrscheinlich aus dem Rennen draussen, der Stade Lausanne Uschi, oder wie wir zwei ja gerne sagen, der Slow-Trainer Dalibor Stevanovic ist momentan heiß gehandelt. Ich habe auch schon mal leicht vernommen, dass der Raphael Vicky tatsächlich ein Trainerkandidat könnte sein noch für Luzern. Wäre natürlich auch sehr interessant, obwohl der leider nicht großartig erfolgreich, aber erst gerade eigentlich bei Sporting Kansas City angehört hat. Der hat aber nicht wirklich auf die Tour kommt. Von dem her eher der Fokus auf die neue Saison schon.
Ja, ich nehme es an, da geht es jetzt eben der Blick nach vorne. Und gerade bei Luzern ist, glaube ich, die Trainerposition schon gerade das relevanteste Thema wahrscheinlich.
Ah. Definitiv, und ich glaube, darum können wir das auch schon wieder hinter uns lassen und zur nächsten Partie gehen, nämlich Duell um Platz 2, Lugano gegen St. Gallen. Dort ist fast ja, neben dem Abstiegskampf das Duell gesehen, wo auch noch recht viel zu bieten hat. Ich weiß nicht, es gibt diverse Winkel oder Angles, wo man das könnte anfangen. Wie ist es für dich? Was bleibt dir aus dem Spiel hängen?
Hey, das ist wieder ein bisschen mehr als eine Stunde noch ausgesehen, das wird Lugano, also respektive nach einer Stunde hat es so ausgesehen, als würde Lugano den obligaten 1-0-Sieg wieder mal eintüten. Und dann kommt St. Gallen, ich würde sagen, relativ ja, eher glücklich zu dem 2-1-Erfolg. Also ich würde sagen, rein spielerisch jetzt nicht das beste Spiel von St. Gallen. Lugano, ich sage, ist ein bisschen besser gewesen insgesamt. Und ja, aber St. Gallen schafft es dann gleich noch, das Spiel zu drehen. Auch mit einem Penalty, so ein von diesen Hans-Penalty.
Wow.
Ja, wo man jetzt einige kann in letzter Zeit und man sich immer wieder fragt, okay, wenn ist es, wenn nicht. Ich glaube, was jetzt in dem Fall für ein Penalty spricht, ist, dass der Ball richtig Goal geht und dann quasi von der Hand blockt wird. Aber es ist, ja, also für mich mehr Penalty als das, was ist es, der Davies von Bayern hat man über sich ein Goal lassen, aber es ist ja, bittere Entscheidung für Lugano.
Zum schnell vorne anfangen, ich gebe dir recht, Lugano ist speziell in der ersten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft gesehen. dürfte eigentlich auch schon früher noch führen. Er schießt, glaube ich, zwei Offside-Goal und das Goal, was sie dann schießen zum 1-0, ist fantastisch rausgespielt. Das 1-1 ist, ja, ein Slapstick, also eine gute Aktion von Görtler, und dann kommen sie relativ günstig zum 1-1. Aber also bei dem Hans jetzt, also eigentlich dürfte da nicht zur Debatte stehen, weil also du hast zum einen klar die Regelauslegung, zum anderen, und das sieht man nicht in allen Bildern, aber man sieht es dann relativ gut in der einen der Einstellung, der Ball ist abgefälscht. Der Ball fliegt eigentlich in der natürlichen Bewegung gar nicht dort an. Und das verändert die ganze Situation. Und da muss ich schon auch sagen, ich bin der Meinung, der darf es nie im Leben geben. Also der Ball wird geschossen und einer hat, glaube ich, den Fuß drin oder vom Oberschenkel wird er wirklich markant abgefälscht, sodass er dann an die Hand geht. Also der wäre gar nicht an ihm durch. Und das ist schon schwierig, finde ich. Das ist schon ein bisschen mehr.
Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich habe es so gesehen, dass wie der, wie soll ich das sagen, der Lugano-Verteidiger, ich weiß gar nicht, wer es ist, blockt den Ball. Und dann, also in dem Moment, wo der St. Gallen-Spieler will schiessen will, wird der Ball blockt. Und geht dann quasi ein bisschen, also er trifft dann den Ball wegen dem nicht sauber. Aber ich habe nicht gesehen, dass er dann nochmal abgefälscht worden wäre. Ich glaube, er wird wie quasi, der Ball ist wie zuerst wieder verschoben, okay, dann trifft der St. Gallen-Spieler den Schuss nicht richtig, aber der Schuss geht gleich so richtig Goal. Ich kann es gar nicht sagen, ob vielleicht leicht daneben gegangen wäre, aber er ist in der Schussbahn auf jeden Fall dann der Verteidiger und trifft den Ball an der Hand. Darum finde ich es vertretbar in dieser Situation. Weil,
ja. Du hast gut beschrieben. Also schlussendlich, da wird es wiederum der Winkel nicht so gut, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Prellball, wo aber der Verteidiger von Lugano hat nur die Spitze dran. Du sagst es richtig, er berührt ihn zuerst, er schießt dann, aber der Ball kommt auf jeden Fall nicht dort an, wo er hat sollte. Und keine Ahnung, also Absicht ist ja immer noch auch ein relevanter Parameter im Handspiel, gerade im Penalty. Ich finde, also die Situation hat mit dem nichts zu tun, aber ja, ich finde jetzt, da hat war sich ein Gefallen gemacht, wenn man den nicht gegeben hat, als Zeichen auch mal. Das kann man nicht so entscheiden, ist mir bewusst, aber durch den Entscheidung, finde ich wiederum, ist die Diskussion sicher nicht kleiner geworden.
Ja, aber auf der anderen Seite finde ich, wir haben wie andere Hands-Penalty eben gesehen jetzt in letzter Zeit, wo ich finde, sind bedeutend schlimmer, dass man sie gegeben hat, weißt du, also im Sinn vom Spiel. Also ich sage halt, wie wenn der Ball nicht mal aufs Goal kommt und irgendwo ist eine Hand dran, unabsichtlich, dann finde ich es einfach noch viel schlimmer, als wenn der Ball immerhin quasi wirklich, es ist ein Schuss, wo, eben, vielleicht geht er nicht aufs Goal. Nein, in dieser Situation.
Er war nicht aufs Goal und er war ins Juhe.
Aber er geht halt wie, er geht in die Schussbahn, wo er genau hingeht, okay. Darum finde ich, dass wir, eben, ich würde jetzt das sagen, ist so ein bisschen vertretbarer als andere, aber ich glaube generell wäre es gut, wenn man da im Sommer mal in den entsprechenden Gremien sich mal würde Gedanken machen, wie man das einfach ein bisschen auch konsistenter könnte auslegen. Weil was ich auch schwierig finde, ist das, oder das Einschalten vom VAR jeweils, wo man immer hört, ja, nur bei klaren Fehlentscheid. Und ich finde halt, all die Handsentscheide sind ja im Prinzip alle irgendwie mega diskutabel oder häufig. Mhm. Und inwiefern ist dann ein klarer Fehlentscheid? Das finde ich dann halt auch recht schwierig. Mhm. Also ich glaube, da müsste man wie so generell das mal so ein bisschen entbeinle mit den Handsregeln und mit dem Einschalten vom VAR. Ich weiß nicht, ist nicht früher noch einmal noch so gewesen, dass es indirekte Freistöße gegeben hat für gewisse Handspiele im Strafraum? Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch eine interessante Lösung wäre, wo man wieder mal könnte diskutieren. Weil ich finde einfach in so vielen Situationen, wenn ein Ball an die Hand springt und der muss sagen, so, okay, eigentlich Absicht keine erkennbar oder noch abgefälscht oder Ball geht gar nicht richtig Goal, dann finde ich, ist es einfach crazy, wenn das dann zum Strafstoß führt. Also die Verhältnismäßigkeit finde ich einfach absurd. Und vielleicht kann man auch an dem noch mal etwas machen. Aber
Hey,
ich glaube, das ist eine größere Diskussion.
Ja. Hey, ich finde es einen spannenden Ansatz, aber ich glaube, es nimmt dieses Problem nicht weg, das du jetzt auch schon hast, nämlich wenn ist es dann quasi ein indirekter Freistoß und wenn ist es ein Penalty. So,
also, ja, es verschiebt das Problem, ja. Das ist ja so. Aber ich glaube, wird das ein grosser Prozentsatz von der diskutablen Entscheid oder von der Entscheid, die dann unverhältnismäßig zu einem Penalty führen, ich glaube, kriegst du wie einen grossen Teil von denen weg. Und verschiebt das Problem dann an einen Ort, wo man über viel weniger Situationen dann mühen, die Diskussionen führen.
Mhm. Gut, ja, also zu dem Spiel kann man, glaube ich, sonst nur noch einfach sagen, eben, wie gesagt, es ist jetzt im Direktuell in dem Sinne umgegangen, ob Lugano hat können aufschliessen zu St. Gallen. Jetzt sind es 3 Punkte, die die beiden Teams trennen. St. Gallen reist auf Basel jetzt und hat am Wochenende, glaube ich, Thun daheim, genau. Und wiederum Lugano reist auf Sion. Ich jetzt fast sagen, ist momentan das unbeliebteste Auswärtsspiel, das sie haben. Und wenn sie das nicht gewinnen, dann ist eigentlich der Drops gelutscht. Am Schluss hatten sie dann der FCB daheim. Aber denke, du siehst das ähnlich. St. Gallen eher wahrscheinlich prädestiniert, um den zweiten Platz fix zu machen. Ich denke, es wird auch ein bisschen die Saison wieder spiegeln. Also ich finde 2 und 3, so wie es jetzt gerade ist eigentlich relativ so, wie ich es auch sehe.
Hey, ich denke es auch, aber musst noch aufpassen. Also Sion hat nur noch 2 Punkte Rückstand auf Lugano. Also da könnte es auch noch in die andere Richtung gehen für Lugano, wenn Sion so weiter spielt, wie sie es im Moment machen. Also das könnte auch noch interessant werden.
Ja, lass uns
aber
doch...
Aber ich glaube, der zweite Platz... Ja. Denke ich auch. Ist bei St. Gallen. Aber ja, lass uns doch gerade zu Sion gehen.
Genau. Ja, du hast es angetönt. Also Sion kann noch von dem dritten Platz träumen, weil sie den Meister tun, daheim schlagen mit 2-0. Ich denke, der Sieg, mit dem hat man ein bisschen liebäugeln schon, auch als neutraler Beobachter. Aufgrund von mehreren Situationen, oder, dass bei Thun dann auch vielleicht ein bisschen die Luft draußen ist. Zum einen ist klar, zum anderen spielt Thun echt gerade einen richtig, richtig guten Ball seit mehreren Wochen. Ich glaube, es ist das fünfte, sechste Spiel. Sion. Ja. Hat seit mehreren Wochen, ich glaube, es ist das sechste Spiel in Folge, wo sie kein Goal bekommen haben. Ja, kann sich da schon auch noch Aussenseiterchancen ausrechnen, eben gerade auch unter anderem, weil es das Direktduell mit Lugano noch gibt, jetzt übermorgen, ich glaube. Von dem her, ja, Sion ist echt geil drauf momentan, finde ich richtig cool.
Extrem. Also, ich meine eben, jetzt das 2-0 gegen Thun würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Thun hat ja, glaube abgesehen von der Innenverteidigung, die ganze Stammelf eigentlich draussen gelassen. Man ist da noch schnell nach Ibiza den Meistertitel feiern. Also ich glaube, da ist die Chance auf einen Sieg sehr gut gestanden, aber ich glaube, Sion spielt in den letzten Wochen genug gut, als dass sie ja genug Selbstvertrauen haben, zum gegen jedes Team in dieser Liga eine gute Falle machen.
Ja, absolut. Also ich finde auch, Sion ist mit Thun zusammen die Mannschaft sicher auch von der Rückrunde jetzt gesehen. Lugano Ferris hat auch eine gute Rückrunde gespielt, aber ja, nein, das, was Sion in den letzten Wochen abzieht, ist richtig, richtig souverän und richtig cool. Und macht auch sehr Spass zum Zuschauen, auch wirklich tolle Kaderzusammenstellung, wenn du so schaust, wer das mal gespielt hat, eben Sturm Bordelli für Nivo Kasi, der gesperrt war, dann kommt Liam Chipperfield, der Frank Sür, der kommen rein, beide U21 Nationalspieler, also ja, das ist schon ein gutes Kader.
Ja, auf jeden Fall. Und dann eben hast du noch den Schuarev, wo ich finde, ist wirklich einer der aufregendsten Spieler von dieser Liga. Und wieder, glaube ich, Goal und Assist.
Ja, nimmt mich Wunder, ob der CC den halten kann. Ich nehme jetzt an, in der Schweiz ist er nicht bereit, da irgendjemand anders abzugeben. Aber vielleicht gibt es ja sonst noch irgendjemanden, der sich für den Ilias Schuarev interessiert und da bereit ist, etwas anzulegen.
Ja, sicher ein von den Spielern, wo wir werden sehen, was der im Sommer macht. Ja.
Und ist er schon 25?
Ja, oder schon. Schon mittlerweile für eine Ausbildungsliga wie die Schweiz ist das schon bald zu alt, um einen richtigen Batzen zu bekommen dafür.
Ist aber an der oberen Grenze, du hast recht.
noch ein paar gute Jahre vor sich, das, das schon.
Du hast noch etwas sagen, sorry. Interessant find,
ja. Genau, genau, ist, dass ja Sion aufgekommen ist auf die Saison 24-25 und Thun jetzt letztes Jahr und jetzt schaust du die Tabelle an in der Super League, hast Thun Meister natürlich und aber auch Sion, wo, wo jetzt vielleicht noch wo Dritte wird oder zumindest Vierte und ja, auch in Europa wird spielen. Also das finde ich schon auch recht, recht crazy einfach, wenn du anschaust, zwei von den Teams, die hier die europäischen Plätze belegen, unter anderem eben der Meister, vor kurzem noch beide in der Challenge League unten gesehen. Also das, auch das wieder mal nicht, nicht unbedingt, ja, unbedingt das Testimonial für die Qualität von der höchsten Liga vielleicht.
Nein, absolut. Also das ist genau richtig gesagt. Das ist, finde ich, auch ein weiterer Beleg für das Armutszeugnis, wo man der Super League und ihren teilnehmenden Mannschaften ein bisschen muss ausstellen, oder? Ich habe nachher noch ein anderes Beispiel, aber was auch bei beiden Teams, also sowohl bei Sion als auch bei Thun auffällt, ist, oder, dass man das Kader im Kern plus minus hätte können zusammenhalten, respektive auch ein gutes Fundament gehabt hat und dass das schon reicht, in Anführungszeichen, es sind trotzdem gute Saisons, darf man auch sagen, aber dass das reicht, um in der Super League relativ schnell sportliche Rolle zu spielen, das wirft kein gutes Licht auf die anderen Vereine. Das andere Beispiel, das ich noch habe, ich meine, jetzt im Göpfinal hast du jetzt zum zweiten Mal eine niederklassige Mannschaft, die wo spielen wird mit Lausanne Uschi, letztes Jahr ins Spiel gesehen aus der Promotion League. Also, ja, man sieht, also die oberste Liga, die ist nicht so weit weg qualitativ von der Challenge League und vielleicht sogar auch von der Promotion League.
Absolut. Ich glaube, bevor wir zu den zwei Teams kommen, die da sicher auch mit hauptverantwortlich sind dafür, vielleicht noch eine kurze Einschätzung zu dem Ibiza-Trip von dir. Wie siehst du das? Ich habe da einfach so einige Meinungen schon gelesen und gehört. Wo stehst du da?
Ich habe wie beide Seiten von dieser Medaille verstehen. Also ich kann die verstehen, die sich darüber aufregen, weil es in dem Sinn ein dicker wettbewerbsverzerrend ist. Das kann ich sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch jetzt die Seiten vom FC Thun oder gar nicht. Das ist schon, weißt du, jedes Jahr das gleiche Thema, egal bei welcher Mannschaft. Dass, wenn der Meistertitel feststeht, und man jetzt in einer Liga wie der Schweiz, wo in dem Sinn nicht irgendwie europäisch noch relevante Matches anstehen, dass man das will feiern und im Fall vom FC Thun, wo eh niemand mit dem gerechnet hat, das macht, da habe ich persönlich jetzt nicht ein grosses Problem damit. Ich habe, wie gesagt, auch verstehen, dass, ja, dass gewisse das unfair finden, aber hey, keine Ahnung, also als Spieler jetzt in dem Sinn, ich hätte es nicht anders gemacht und ich kann es wirklich verstehen. Das ist etwas Einmaliges und das soll auch gefeiert werden. Nach der Saison, die haben so kurz Pause und dann willst du nicht auch nochmal mit der Mannschaft aufeinander hocken. Ich habe weniger ein Problem mit dem. Du?
Hey, ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe absolut gar kein Problem mit dem. Ich finde das Argument von Wettbewerbsverzerrung ist mega wack, weil also A hat Thun, glaube von den letzten 6 Spielen 5 verloren, so oder so.
Das ist korrekt.
Das ist mal das eine. Und das andere ist, auch wenn sie nicht nach Ibiza gehen, sind sie schon Meister und die Luft ist wie eh draussen, weil sie müssen ja nicht mehr. Also von dem her habe ich das Gefühl, das ist so ein Nicht-Argument. Und ja, für mich ist mit dem eigentlich gegessen. Und ja. Thun ist eben, wie du es gesagt hast, auch nicht die erste Mannschaft, die so etwas gemacht hat. Und ist aber eine von den wenigen Mannschaften, die so etwas als Aufsteiger geschafft hat.
Die insofern, haben es absolut verdient.
Ja, könnt go feiern, geniessen es.
Mega, absolut. Also wirklich, finde auch. Gibt es, finde ich, auch nicht so viel zu diskutieren. Aber ja, gut. Dann kommen wir, wie von dir schon angekündigt, zu den zwei schwarze Schafe, wenn wir jetzt auf die Grossclub-Fans schauen. Und zwar der FCB und IB, respektive der IB und FCB. In einem Spiel, ja, was irgendwie wie der Name vom Spiel hätte ich anfischen, wie gerade nicht verdient, momentan. So ein bisschen mein Eindruck gesehen, auch wenn ich das Stadion angeschaut habe. So. Keine Ahnung. Das ist eigentlich das Erste, was mir einfällt zu dem.
Ja, das Zweite, was mir dann würde einfallen, ist, dass es einfach so das übliche Resultat im Wankdorf ist.
Das kommt dann...
Basel, der darf kein Brot hat.
Nein, Basel hat kein Brot. Das kann man auch dazu sagen. Ja, also ich keine Ahnung. Ich finde, es spricht weder noch. Also momentan finde ich, kann man die zwei Teams nicht wirklich super beurteilen. Ich meine, der FCB hat Thun jetzt geschlagen daheim. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist eben das auch nur einmal gelungen in dieser Saison. Der FCB hat Thun immerhin zweimal geschlagen. Eben wiederum hat gegen diverse Mannschaften daheim verloren. Gegen den FCB, ja. Gibt es einen Faktor, den ich finde, kann man sich ein bisschen festmachen, wieso der FCB dort immer mehr hat. Aber hat das Spiel immerhin gewonnen? Ich meine, es ändert nicht an der Tatsache, dass beide Mannschaften nicht europäisch werden spielen. Jetzt der FCB auch fix, glaube ich, drinnen. Von dem her, ja, ich kann dem Spiel nicht so viel abgewinnen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ein Rechner ist was theoretisch noch möglich, aber da glaubt ja wirklich niemand dran, auch zu Recht.
Ja, das Basel muss zweimal gewinnen und Sion zweimal
verlieren.
Verlieren, glaube ich, sonst ist es nicht möglich, genau. Ja, halte ich auch für eher illusorisch. Und ja, also wie du sagst, so zum Match gibt's irgendwie wenig. Also Mahles, auch etwas, wo irgendwie immer mit Ansage kommt, ist das Ex-FCB-Spieler gegen einen FCB-Goal schiessen. Auch er jetzt in dem Spiel. Spannend habe ich gefunden, dass Chris Bedia von Anfang an gespielt hat und kein Goal gemacht hat. Der Fasnacht, der dann reingekommen ist, aber schon. Und jetzt teilen die sich, glaube den Spitzenplatz in der Torschützenliste mit 16 Goal vor dem Vogt und Stevanovic mit 14, wo da auch schrittweise sich da aufgeschafft hat. Das könnte jetzt noch spannend werden, die letzten zwei Runden immerhin um den Torschützen-Titel.
Ja, das habe ich auch lustig gefunden. Das habe ich genau das Gleiche gedacht bei BBI betreffend der Causa Bedia. Gleichzeitig, also ich bin schon gespannt, eben, da wird so viele Veränderungen gehen bei beiden Mannschaften. Die werden alle kaum mehr wieder zu erkennen sein. Bei IB ist halt so, dass die Vertragskonstellation bei vielen Spielern nicht ganz geklärt ist. Oder ein bisschen komplex und beim FCB wieder eine komplett neue Mannschaft auf dem Feld stehen. Ich weiss auch nicht, ich nehme an, der Till hat sicher noch das eine oder andere, was sein Fanherz sicher müsste loswerden, aber ich kann eigentlich da zu diesen beiden Teams nicht viel dazu sagen. Ich muss sie auch nicht mehr sehen, das ja. So weit würde ich schon sagen. Nein, ich bin wirklich bin enttäuscht von beiden, wenn man so einen grossen Verein in der Schweiz ist, ich finde, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung, dieser Rolle gerecht zu werden, auch wenn das nicht muss heissen, dass man Meister wird, aber ich finde, das sind es beide nicht dieses Jahr und ja, dementsprechend ja, habe ich so ein bisschen mit diesen Themen ein bisschen abgeschlossen, ehrlich gesagt.
Ja, Jackie, absolut. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Till froh, muss er nicht über den Match jetzt schwätzen. Das könnte die andere Seite sein. Ich glaube, ja, zwei Sachen, die ich vielleicht wieder rausheben würde, bevor wir einen Hoch unter das Spiel setzen. Das eine, der Hatscham, wo mir extrem gefallen hat, wo extreme Energie auf den Platz gebracht hat, extrem trickreich, offensiv wieder mal unterwegs war. Ja, hat mir mega gut gefallen. Und dann auf der anderen Seite auch in diesem Spiel wieder ein Schiri-Entscheid, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann. Also der Ayeti wird so klar getroffen im Strafraum. Also man sieht es in der Wiederholung, in der Verlangsamung. Und ich verstand einfach nicht genau, wo der war ist in so einer Situation. Finde ich nicht nachvollziehbar, könnte das Spiel auch noch mal ein bisschen verändern. Ich glaube, das passiert beim Stand von 1-0 für IB. Gut, ob der FCB den Penalty dann reinmacht, ist eine andere Frage natürlich, aber ja.
Ja, ich habe das gleiche gedacht beim Hatscham. Er hat wieder so zwei, drei klassische Aktionen, die sein Spiel auszeichnen. Oder wie der Kommentator im Spiel gesagt hat, die klassische Aussage, der will noch auf den WM-Zug aufspringen. nein, sicher ein cooler Spieler für die Super League, aber auch mal schauen, wie es dort weitergeht. Gerade wenn er doch noch auf den Zug aufspringen sollte, glaube ich, dann wird es einen Markt geben.
Ja, der ist weg. Jo,
dann ist er weg. Und das Zweite ist, gibt er recht, auch völliges Unverständnis dafür, wie man die Situation gehandelt hat. Ich finde, jetzt rein aus Stürmersicht, ich bin ja vor Jahren doch auch mal Stürmer gesehen, würde ich jetzt monieren, aber das ändert nicht am Entscheid. Beim Albi, dass er den Kontakt sehr schlecht verkauft, er macht einen Schritt zu viel. Und wegen dem sieht es ein bisschen theatralisch aus. Das ändert nicht daran, dass es faul gesehen ist. Das hätte man schon erkennen erahnen, wenn man die Situation in einer echten Geschwindigkeit gesehen hat. Und spätestens in der Verlangsamung sieht man es sehr gut. Wieso dort der Wart nicht eingreift, wie du es auch schon angedeutet hast, auch absolut kein Verständnis dafür. Wiederum, was ich aber glaube, ist, dass das absolut nicht am Spielgeschehen verändert hat. Ich finde, das Setting haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, dass der FCB in Wankdorf unterlegen gesehen ist, dann irgendwie unverhofft noch dran kam, aber am Schluss hat es nicht gelangt. Ich finde, so ist auch der Spielverlauf gesehen, ob es jetzt auch Benaldi gegeben hat, was es hat müssen geben oder nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gemacht hat.
Ja, gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass der FCB jetzt den unbedingt noch gewonnen hat, aber so wäre die Chance auf jeden Fall besser.
Ja, das auf jeden Fall. Das. Also, wie gesagt, gerne hätte ich ihn auch, oder ich finde auch, das hat mir sehr gern. Gut, dann Linus, machen wir einen Haken hinter das Spiel und schauen noch ganz kurz zum Abschluss auf der Halbfinalspiel von der AWSL. Die sind nämlich auch gespielt worden und die sind sehr deutlich ausgegangen. Vor allem beim Spiel FCZ Servet hat es eine Machtdemonstration gegeben von Servet auswärts gegen Zürich. Gewinnen gerade mit 0-4 und können eigentlich das Finale schon buchen. Und auch bei IB sieht es sehr gut aus. Die haben nämlich gegen St. Gallen mit 1-3 gewonnen. Der eine oder andere, der es vielleicht noch nicht mitbekommen hat und sich jetzt fragt, St. Gallen, hä, die sind doch rausgehackt gegen den FCB. Nein, sind sie eben nicht. Und zwar, weil der Entscheid dann am Dienstag, glaube ich, verkündet worden ist, dass dem Rekurs von St. Gallen stattgegeben worden ist. FCB hat eine Spielerin zu viel eingesetzt gehabt und ist dementsprechend zu Recht bestraft worden mit einer 3-0 Forfait-Niederlage. Und ja, also ich glaube, über das Spiel, die sind so deutlich gewesen, da muss man nicht viel sagen, auch gerade, weil sich die Favoritinnen durchgesetzt haben, aber ich würde schon gerne noch kurz, auch wenn es noch eine Minute ist, aber noch mal schnell ein Wort verlieren zu dieser peinlichen Geschichte, ich kann es nicht anders sagen, die da bei der FCB Frauen basiert ist.
Ja, es war ja schon letzte Woche, glaube ich, das Thema bei uns. Unverständlich, wie so etwas passieren kann. Und eben, es ist eigentlich ziemlich klar gewesen, dass es wird die Forfait-Niederlage geben. Und ja, ist dann auch relativ rasch bestätigt worden. Und ja, also unglaublich eigentlich, dass so etwas kann passieren kann. Also es sind, glaube ich, gerade zwei Fehler, die man gemacht hat. Genau. Eine, dass man einen eingewechselt hat, der nicht auf dem Matchplatz war. Und dass man dann das Wechselfenster zu viel benutzt hat. Das darf nicht passieren. Und ja, irgendwie noch bitterer, sie wird eingewechselt. Und das ist irgendwie so eine Minute vor Schluss, schießt dann auch kein Penalty. Es ist ja so sportlich. So,
ich meine, sie ist ein und wieder ausgewechselt worden, glaube ich sogar, oder nicht?
Ich habe gemeint, sie ist auf Sauspot eingewechselt worden.
Irgendwie 6 Minuten verstoßen. Okay, sind wir, aber einmal, ja. Ich finde, es ist eine absolute Frechheit. Ich finde es eine absolute Frechheit gegenüber den Spielerinnen, dass so etwas in so einem relevanten Moment passiert, eben gerade mit dem Modus, mit in dem Sinn K.O.-Spiel nach einer Liga-Phase. Ich meine, noch für ein aktives Beispiel, Linus, du bist auch dabei gewesen. Ivana Rudelic hat ihr Karriereende bekannt gegeben, irgendwie ein paar Tage, Wochen vor dem Spiel. Und jetzt nur am Beispiel von ihr, es ist absolute Katastrophe für jede Spielerin, die da hart geschafft hat während dieser Saison. Aber jetzt stellst du dir vor, dass sie sich für das Halbfinale qualifizieren hätte können gegen IB, wo ja, sicher etwas möglich gewesen war. Und am Schluss ist das eigentlich das letzte, sage ich jetzt, relevante Pflichtspiel, wo du hast in dieser Saison oder sogar in deiner Karriere. Ah, das muss ich schon sagen, da blutet mein Athleten oder Athletinnenherz enorm, wenn man das muss erleben. Und da muss ich wirklich sagen, klar, Fehler passieren, aber da müssen sich wirklich ein paar definitiv fest hinterfragen, weil es darf Fehler geben, aber so einer ist eigentlich wirklich unverzeihlich.
Ja, ich sehe es auch so. Eben die Frage halt, wer am Schluss verantwortlich ist, dass man die Lena Bubendorf noch eingewechselt hat. Aber ja, ich glaube, das ist von außen schwierig zu beurteilen. Aber ich nehme an, dass das der Konsequenzen noch wird müssen haben. Ja.
Wird es aufgearbeitet?
Muss. Ich glaube, was ich noch gelesen habe, ist, dass man für die Fans irgendwie Apro Risch organisiert hat als Entschuldigung.
Der ist ja nett. Soll ich lieber ein Apro Risch machen für die Spielerinnen, gerade Friedli?
Gut, ich nehme an, bei denen hat man sich auch, auch entschuldigt. Ja, würde ich mal sagen.
Aber gut, das Rückspiel findet dann demnächst statt. Und dann haben wir dann da auch unsere Finalistinnen in der, ja, sportlich nicht wirklich relevanten Platzierungsspiel. Schlot GC im letzten Heimspiel Aarau mit 2-0. Und der FCB gewinnt das Auswärtsspiel, das nicht allzu relevant gegen Rapperswil mit 0-3. Ich glaube, da gibt es dann nochmal ein Rückspiel. Und in der Auf- und Abstiegsrunde könnte es nochmal ein bisschen spannend werden. Thun schlägt Sion mit 4-1 und fährt der erste Dreier ein. Sion hat so gut wie keine Chance mehr. Also rechnen ist schon noch, aber es ist sehr unrealistisch, noch können den Aufstieg klar machen. Und wiederum Yverdon verliert auch gegen Luzern. Luzern hat 9 von 3, jetzt muss ich nochmal neu anfangen, von 3 Spielen 3 Siege und hat einen grossen Schritt können machen. Und wiederum Yverdon, habe ich das Gefühl, könnte viel letztes Jahr wieder ein bisschen fumblen hinten raus. Das haben wir, die Geschichte ist schon sehr ähnlich wie letztes Jahr. Und mit Thun, der jetzt einen Punkt geholt hat, also 3 Punkte geholt hat gegen Sion, trennen noch 3 Punkte zu Yverdon. Von dem her, das wird auch noch ein bisschen spannend.
Auf jeden Fall. Dort wird es nochmal eng. Ich glaube, es ist auf jeden Fall spannender als das Rückspiel von der Halbfinale.
Ja, wahrscheinlich. Das könnte sehr gut sein. Ist Halbzeit, es gibt noch 3 Spiele, also von dem her mal schauen. Aber sicher für Sion wird es ganz, ganz schwierig. Und Luzern ist mit einem Fuß schon gerettet, aber we shall see. Gut, meine Lieben, ich glaube, du musst langsam los. Und sonst haben wir jetzt nicht mehr grossartig etwas auf dem Programm, wenn das für dich auch so in Ordnung ist.
Hey, absolut. Ich muss es langsam hauen und vielleicht an der Stelle nur noch der Verweis, ich weiß nicht genau, wenn die Folge jetzt noch rauskommt, wir nehmen das am Montag auf und am Montag oben spielen noch Vaduz und Aarau gegeneinander in der Challenge League und da geht es noch darum, wer geht direkt rauf, wer geht im Barrage, also das sehr ist sicher spannend. Sehr spannend. Ja.
Sehr, sehr spannend, genau. Vaduz ist in der Pole, wenn Aarau aber gewinnen sollte, dann würde sie Vaduz überholen und mit einem Punkt vorbeiziehen und dann könnte sie am Wochenende mit einem Sieg tatsächlich den direkten Aufstieg klar machen. Aber mal schauen. Ich würde definitiv reinschauen. Du wiederum, Linus, gehst ins Training jetzt?
Ja, war noch Training.
Oh, herrlich. Bestes Fußballwetter jetzt, um hier noch ein paar schöne Bälle zu schlagen oder ein paar Grätschen auszupacken. Ich wünsche dir viel Spass und möchte mich herzlich bedanken, dass du am Start gewesen bist. Hat Bock gemacht und ja, wir hören uns dann wieder in einer Woche, würde ich sagen.
Ja, ich denke es auch. Vielen Dank und allen eine gute Woche und viel Spass mit dem Match, der unter der Woche noch stattfindet. Gibt es ja ganz viel.
Genau, so ist es. Alles klar, dann würde ich sagen, macht's gut, habt euch Sorge und bleibt frisch und munter. Bis bald, ciao, ciao.
Tschüss zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crid, geschrieben C-R-I-D, .online.